Deutschlandfunk, Andruck.
Mit Monika Dittrich herzlich willkommen zum Magazin für politische Literatur. Wer sind die heimlichen Herrscher der AfD? Und welche Macht haben stille Geldgeber? Diesen Fragen sind die beiden Investigativjournalisten Katja Riedel und Sebastian Pittelko nachgegangen. Ihr Buch mit dem Titel »Rechts unten« stellen wir Ihnen gleich zu Beginn dieser Sendung vor. Außerdem heute bei Andruck das Buch »Putinland«, eine Analyse der Entwicklung Russlands unter Wladimir Putin, geschrieben von Leonid Volkov, einem Vertrauten des Dissidenten Alexei Nawalny. Um Metropolen und ihre Rolle in der Weltgeschichte geht es im Buch des Historikers Ben Wilson. Auch das haben wir im Programm. Der Historiker Uffe Jensen erinnert an einen vergessenen und verdrängten antisemitischen Doppelmord im Jahr 1980. Und der Journalist Hans-Hermann Klare hat eine Biografie über den Holocaust-Überlebenden Philipp Auerbach geschrieben. Es ist auch ein Buch über Lücken in der deutschen Erinnerungskultur. Die bedeutendste politische Bedrohung unserer demokratischen Kultur. So beschreiben Sebastian Pittelko und Katja Riedel die AfD. Seit 7 Jahren beobachten sie das Innenleben dieser Partei als Investigativjournalisten. Sie durchkämmten interne Dokumente, folgten der Spur des Geldes, befragten Parteimitglieder und Parlamentarier, deckten Skandale auf. Nun haben sie ihre Ergebnisse und Erkenntnisse in einem Buch zusammengetragen. Es ist ein tiefer Einblick in die AfD. Rechts unten heißt der Titel und Nadine Lindner, selbst eine Kennerin der AfD, ist unsere Rezensentin.
Wer regelmäßig journalistisch zur AfD arbeitet, der kennt ihre Gesichter. Ob Parteitage in Magdeburg oder Riesa, die Verhandlung vorm Verwaltungsgericht in Köln oder andere AfD-Termine. Die beiden Investigativjournalisten Katja Riedel und Sebastian Pittelko sind vor Ort. Sie arbeiten für den Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Aber das sind nur die öffentlichen Termine von Riedel und Pittelko. Viel mehr Zeit verbringen sie hinter den Kulissen, in hunderten Gesprächen mit Mitgliedern, Funktionären oder Abgeordneten der Partei. Katja Riedel.
Wir haben vor etwa 7 Jahren angefangen mit unseren Recherchen zur AfD. Und der Ausgangspunkt war eigentlich tatsächlich ein bisschen der Verdacht, dass es da heimliche Gönner im Hintergrund geben könnte.
Die Spur des Geldes, das ist der rote Faden dieses Buches. Beispiel 2016. Da tauchten zu mehreren Landtagswahlen Wahlaufrufe für die AfD auf, von denen die Partei offiziell aber nichts wusste.
Da gab es Plakatkampagnen. In ganz Deutschland hingen seltsame große Plakate, die augenscheinlich teuer waren. Und da stand einfach nur Verein für Rechtsstaatlichkeit und bürgerliche Freiheiten als Herausgeber dieser Plakate. Und man wusste nicht so wirklich, wer steckt da tatsächlich dahinter.
Die AfD behauptet damals, sie wisse selbst nicht, wer da genau und mit welchem Geld so laut die Werbetrommel für sie rührt. Wir finden das sonderbar.
Herzstück des Buches sind das 4. und 5. Kapitel in »Millionen für ein rechtes Deutschland« und »Die Spur der Milliardäre« arbeiten Riedel und Pittelko minutiös die Parteispendenskandale der AfD auf. Man muss tatsächlich im Plural sprechen, so vielfältig sind die Varianten über Strohmänner, Werbeagenturen oder Tarnvereine, Geld unerkannt in die Partei zu speisen. Einer der Akteure, David Bendels vom Verein für Rechtsstaatlichkeit und bürgerliche Freiheiten, wie sich später herausstellt, einem Tarnverein.
Der Umweg, den nun auch die heimlichen AfD-Gönner gewählt haben, geht also vereinfacht so. Mit Strohleuten und einer Vorzeigefigur wurde ein deutscher Verein gegründet, der gesetzlich nicht verpflichtet ist, Informationen zu seinen Finanzen und Spendern offenzulegen. Und er darf sogenannte Parallelkampagnen lancieren. Werbeaktionen für die AfD.
Am Ende verdichtet sich der Verdacht, dass es der Milliardär August van Fink war, der den Tarnverein und die Werbeagentur Goal AG nutzte, um die Kampagne für die AfD anzuschieben. Van Fink ist mittlerweile verstorben und hat sich nie selbst zu den Vorwürfen erklärt. Es ist nicht der einzige Umweg, den das Geld in Richtung AfD nimmt. Ein anderer führt über gestückelte Spenden, insgesamt 132.000 Euro, die auf dem Wahlkampfkonto von Alice Weidel eingehen. Was hinter Spenderlisten mit Namen von Strohmännern und Strohfrauen verschleiert werden soll, so schreiben es die Autoren, es gibt einen zweiten Milliardär, den Schweizer Henning Conle, der zuvor bereits die rechtspopulistische SVP finanziell unterstützt hatte. Milliardäre, die an der Öffentlichkeit vorbei Geld in die AfD pumpen. Ein Problem finden Riedel und Pittelko.
Wenn teure Kampagnen gekauft werden an der Parteikasse vorbei, dann drängt sich der Verdacht auf, dass die politische Willensbildung manipuliert werden soll und die Fairness im politischen Wettbewerb auf der Strecke bleibt.
2018 wird erstmals über dubiose Parteispenden an die AfD berichtet. Bis zum Sommer 2022 hat die Bundestagsverwaltung 1,1 Millionen Euro Strafgelder von der AfD eingefordert. Erst im September gab es Razzien in der Parteizentrale, beim Werber Ströer, auf dessen Flächen die verdeckte Kampagne stattfand, und bei David Bendels. Doch innerhalb der AfD gibt es keinen Aufschrei, keinen Widerstand. Und das, obwohl sich die AfD doch vorgenommen hatte, anders zu sein als die von ihnen sogenannten Altparteien. Berichterstattung über Parteispenden wird nicht als Versagen der eigenen Führung interpretiert, sondern als Angriff von außen, sagt Autorin Katja Riedel.
Selbst Leute, die sich normalerweise hassen, schließen sich dann wieder eng zusammen. Man kann das ein bisschen so eine Wagenburg-Mentalität nennen.
An einigen Stellen liest sich das Buch wie ein Krimi. Etwa wenn Riedel und Pittelko schildern, wie sie unfreiwillig Augenzeugen einer Polizeirazzia bei einem Informanten und Gesprächspartner werden. Der Text reißt auch deshalb mit, weil er in der Wir-Form geschrieben ist, also aus der Perspektive der beiden Investigativjournalisten.
Es klingelt wieder, mehrmals. Der Informant geht widerwillig zur Tür, da sei nichts. Und dann macht es schon Rums, die Tür fliegt auf. Es sind Polizisten eines Landeskriminalamtes. Einer von ihnen hat einen Durchsuchungsbeschluss in den Händen, den er nun verliest.
Der Eindruck des Surrealen verfestigt sich auch auf den Seiten, die dem Politikberater Tom Röhrböck gewidmet sind. Eine schillernde Figur, unter anderem mit guten Kontakten zur jetzigen Co-Parteichefin Alice Weidel. Eine parteiinterne Untersuchung versandete. Interessant sind auch die Ausführungen zur sogenannten Quasselgruppe, einer WhatsApp-Gruppe, der in der letzten Legislaturperiode von 2017 bis 2021 ein Großteil der AfD-Bundestagsfraktion angehörte. Ein mittlerweile enthüllter Debatten- und Diskussionsort. Durch tausende Nachrichten in dieser internen Gruppe können Riedel und Pittelko unter anderem nachzeichnen, wie es zu einem der umfassendsten Kursschwenks der Partei kam. Trug sie anfangs die Corona-Regeln noch mit, war sie seit dem Frühjahr 2020 eine der lautesten Gegnerinnen.
Das, was wir in der Quasselgruppe erfahren, erlaubt uns nun eine vorsichtige Deutung, warum die AfD auch in Sachen Corona, wie bei so vielen Themen zuvor, zur Dagegenpartei wird. Die Kehrtwende liegt offenbar am Druck der Straße. Zu einer relevanten Größe herangewachsen ist die AfD ja nicht als Professorenpartei, sondern auf Demonstrationen, auf dicht gedrängten Plätzen.
Ansonsten liefern die über 40.000 WhatsApp-Nachrichten Ressentiments, Umsturzfantasien, Hass auf die ehemalige Bundeskanzlerin.
Die Ratte Merkel an der Spitze. Diese Volksverräterin gehört lebenslang in den Knast.
Aber auch Zweifel an der eigenen Partei und ihrem Führungspersonal.
Und der Chaosladen will Deutschland retten? Hirnlos, was hier abgeht.
Wenn man bei der Lektüre dieses Buches nun das Gefühl hat, dass es absurder nicht werden könnte, blättert man weiter und es folgt das nächste Kapitel über die zahlreichen Reisen von AfD-Angehörigen nach Russland bzw. in die von Moskau völkerrechtswidrig annektierten Gebiete. Höhepunkt ist die Audienz von Parteichef Tino Chrupalla beim russischen Außenminister Sergei Lavrov. Die Autoren von rechts unten berichten allein aus den Anfangsjahren der Partei von über 70 Reisen von 50 Bundes-, Landes- oder Europaabgeordneten.
Der Profit dieser Reisen beruht zunächst auf einem unausgesprochenen Deal. Russland kann sich mit dem Namen des Politikers und vielmehr noch mit dessen Mandat aufwerten. Die westlichen Funktionäre profitieren ihrerseits von Bildern, die beim Wähler Eindruck schinden sollen. Vor allem aber fühlen sich die AfD-Funktionäre aufgewertet, eben wie echte Staatsmänner, anders als daheim in Deutschland, wo ihnen vor allem Ablehnung entgegenschlägt.
Auch für eine langjährige Beobachterin der Partei kommen hier neue Details, Handlungsmotive und Verknüpfungen zum Vorschein. An einer Stelle wird ein selbstgegebenes Versprechen jedoch nicht ganz eingelöst. Wenn im Klappentext das Bild einer Partei angekündigt wird, die von Chaos und Machtkämpfen geprägt ist und nun, Zitat, abermals an einem Wendepunkt steht. Das klingt fast nach einer Zeitenwende für die AfD, aber diese Wende wird nicht erläutert. Wenn rechts unten Schwächen hat, dann zeigen sie sich im ersten und letzten Kapitel. Denn hier gelingt es Riedel und Pittelko nicht, die minutiös recherchierten Details in einen größeren Analyserahmen zu setzen. Das Einführungskapitel ist unübersichtlich und sprunghaft. Im letzten Kapitel fällt der Ausblick leider nur oberflächlich aus, gerade in Bezug auf eine längere Entwicklung angesichts des kommenden 10. Geburtstags im nächsten Jahr. Für Einsteiger ist dieses Buch eher nicht geeignet. Alle, die einen ersten Überblick zur Partei suchen, sollten auf andere Autoren ausweichen. Wer sich aber für die inneren Dynamiken der AfD interessiert, wird hier viel Neues erfahren und garantiert einige Male ungläubig mit dem Kopf schütteln über das, was in der AfD so vor sich geht, lesenswert.
Das war Nadine Lindner. Sie besprach Sebastian Pittelko und Katja Riedel, rechts unten, die AfD, Intrigen, heimliche Herrscher und die Macht der Geldgeber, Rowohlt Verlag, 352 Seiten, 20 Euro. Leonid Volkov ist ein enger Vertrauter von Alexei Nawalny, dem Mann, der die russische Opposition verkörpert und derzeit in einem Straflager gefangen gehalten wird. Volkov lebt im litauischen Exil. Er organisiert von dort aus die Arbeit von Nawalnys Antikorruptionsstiftung. Über Jahre hat Volkov beobachtet, wie sich Russland unter Putin zu einer imperialistischen Diktatur entwickelt hat. Was Putin will, wie es nach ihm in Russland weitergehen könnte und warum der Westen sich so oft von Moskau hat blenden lassen, all das analysiert Volkov in seinem Buch mit dem Titel Putinland. Moritz Küpper hat es gelesen.
Ein Mann, eine Entscheidung.
Ich habe beschlossen, eine spezielle Militäroperation durchzuführen.
Es war am frühen Morgen des 24. Februar. Hinter seinem Schreibtisch sitzend, mit festem Blick in die Kamera, verkündete der russische Präsident Wladimir Putin den Beginn der militärischen Spezialoperation zum Schutz des Donbass. Kurzum, eine Kriegserklärung an die gesamte Ukraine.
Die Menschen zu schützen, die seit 8 Jahren dem Völkermord durch das Kiewer Regime ausgesetzt sind. Dafür werden wir die Demilitarisierung und Denazifizierung der Ukraine anstreben.
Es war eine Überraschung, ein Schock und eine dreiste Lüge.
Man versteht im Westen nicht ganz gut, was eigentlich mit Russland passiert ist. Wieso könnte man sagen, Russland war so nahezu eine Demokratie von 20 Jahren und jetzt haben sie so ein faschistisches Regime, welcher die Nachbarn angreift, welcher einen Krieg angefangen hat.
Sagt Leonid Volkov, politischer Direktor der von Alexei Nawalny begründeten Antikorruptionsstiftung. Nawalny ist der wohl prominenteste Gegenspieler Putins, er sitzt in Haft. Putinland, so heißt, prägnant wie einfach, Volkovs Buch. Vorab, es ist ein wertvolles Buch, das genau zur richtigen Zeit kommt und dessen Glaubwürdigkeit sich auch aus einem Eingeständnis direkt zu Beginn speist. Denn auch Volkov hielt es nicht für möglich, trotz aller Warnungen der westlichen, vor allem US-amerikanischen Geheimdienste, dass Putin einen Krieg beginnen würde. Der Grund für diese Entwicklung, so schreibt es Volkov, sei im Realitätsverlust Putins zu suchen.
Währenddessen entfernte sich Putin immer weiter von der Wirklichkeit. Besonders kritisch wurde es seit Beginn der Corona-Pandemie. Aus Angst vor dem Virus isolierte er sich praktisch vollständig von der Außenwelt. Seine Kontakte beschränkten sich bald auf den engsten Kreis weniger hochrangiger Generäle und ausgewählter Funktionäre, mit denen er sich, wie wir inzwischen wissen, vor allem mit der Planung seines Krieges beschäftigte. Der Westen kaufte unterdessen weiterhin fleißig Öl und Gas von Russland, ließ weiterhin Tag für Tag Milliarden Dollar, Euro und Pfund in Putins Kassen fließen und finanzierte ihm seinen persönlichen Luxus genauso wie seine Kriegsvorbereitungen. Und so landeten wir da, wo wir heute sind, weil wir Putin eben doch nicht wirklich verstanden haben und weil wir die Entwicklung, die in Russland vor unseren Augen vonstatten ging, nicht ernst genug genommen haben.
All das möchte Wolkow, der in Litauen im Exil leben muss, mit diesem Buch nun ändern.
Wieso gab es nicht genug Widerstand dagegen? Wieso könnten die russischen Leute nichts damit machen? Wieso hat Putin noch immer so viel Unterstützung und so weiter und so weiter?
15 Kapitel strukturieren dieses Buch, das biografische Züge hat. Denn Wolkow beschreibt nach einer Schilderung der Umbruchjahre in den 90ern sowie der Entstehung des putinschen Systems vor allem die Versuche, gegen Putin und seinen Machtapparat Politik zu machen. Sei es die Bürgermeisterwahl in Moskau oder der Aufbau von Nawalnys Organisation. Durch die Einblicke in diese Prozesse zeigt Wolkow auch die Mechanismen des autokratischen Machtapparats auf und wie darauf reagiert wurde. Denn auch durch die strikte Gesetzgebung für politische Organisationen waren Nawalny, Wolkow und Co. gezwungen, in die Fläche dieses größten Landes der Welt zu gehen, sich ein eigenes Meinungsforschungsinstitut aufzubauen und technische Möglichkeiten wie Livestreams zu nutzen.
Wir nutzten die Infrastruktur unserer Stäbe und örtlichen Organisationen, die sich spontan in journalistische Teams verwandelt hatten. Live-Übertragungen wurden für uns zu einem wichtigen Werkzeug, um die Mauer der Zensur zu durchbrechen, ähnlich wie 2011 YouTube zu einem Werkzeug geworden war, mit dem sich der Kreml in Angst und Schrecken versetzen ließ. Im Fernsehen konnte man diese Proteste totschweigen, aber auf YouTube sahen sie mehr als 4 Millionen Menschen an einem Tag. Millionen verfolgten die Proteste im ganzen Land und hatten Teil an ihnen. Das Ende vom Lied war, dass die Sendeteams direkt aus ihren improvisierten Studios heraus verhaftet wurden. Ich selbst wurde in unserem Moskauer Büro beim Moderieren einer Live-Sendung festgenommen, 14 Stunden nach Beginn der Sendung. Ich erhielt damals meine ersten 10 Tage Ordnungshaft.
Neben der sehr anschaulichen und detaillierten Schilderung der Umstände sowie der oppositionellen Versuche liegt die Stärke von Wolkows Buch darin, sich Fragen nach der Zukunft zu stellen.
Ich versuche es in meinem Buch zu beweisen, dass russische Leute eigentlich fertig sind, in einer Demokratie zu leben. Ich versuche zu beweisen, dass eigentlich Putin und Putinismus ein historisches Fehler sind und nicht umgekehrt.
Nach Putin, Szenarien und Hoffnungen heißt das Abschlusskapitel, in dem sich Wolkow diesen Szenarien widmet.
Das System, das Putin errichtet hat, kann er niemandem vererben. Es ist absolut personalisiert. Es basiert, wie ich gezeigt habe, auf einem komplizierten Gefüge persönlicher Absprachen und gegenseitiger Verpflichtungen, die Putin und die Schlüsselfiguren seiner Gefolgschaft fest miteinander verkettet. Absprachen und Verpflichtungen, die in dem Moment, da Putin nicht mehr ist, null und nichtig werden. Wir haben außerdem gesehen, dass es niemanden aus Putins Umkreis gibt und niemanden geben kann, der sein politisches Erbe antreten könnte. Wenn Putin einmal abtritt, wird er einen Scherbenhaufen hinterlassen. Der Umbau des Systems wird Jahre eines inneren Kampfes erfordern.
Ein Tod Putins, eine Palastrevolution sowie ein Aufstand von unten – das sind, laut Wolkow, die Möglichkeiten, wobei er den Elitenkonflikt als das wahrscheinlichste Szenario ansieht.
Ich hoffe, dass der ukrainische Krieg Putins letzter Fehler war und dass nach Putin eine große Chance bestehen wird für eine Demokratisierung von Russland.
Wolkows Buch reiht sich ein in eine Vielzahl von Büchern, die sich mit Putins Russland beschäftigen. Sein Alleinstellungsmerkmal liegt dabei in dem detaillierten Blick in die Arbeit der Opposition sowie der Analyse möglicher künftiger Szenarien. Punkte, über die noch viel zu reden sein wird und weshalb eine Lektüre lohnt.
Sagt Moritz Küpper über Leonid Wolkow. Putinland, der imperiale Wahn, die russische Opposition und die Verblendung des Westens, erschienen im Drömer Verlag. 240 Seiten kosten 22 Euro. hören Andruck, das Magazin für politische Literatur. Gerade erst hat die Weltbevölkerung die Marke von 8 Milliarden überschritten. Und mehr als die Hälfte der Menschheit lebt heute in Städten. Es sind die Metropolen, die Wohlstand und Arbeit, Konsum und Vergnügungen verheißen und die zugleich eigenständige Triebkräfte der Geschichte sind. Das zumindest ist die Überzeugung des britischen Historikers Ben Wilson. Er hat eine Weltgeschichte der Menschheit in Städten geschrieben, vom mesopotamischen Uruk bis zur Megacity Lagos. Martin Hubert stellt das Buch vor.
Wie gut tut es einem Sachbuch, wenn der Autor von seinem Gegenstand über die Maßen fasziniert ist? Ben Wilson betont, dass ihn Metropolen magisch anziehen und er viele bereist und durchwandert hat. Seine Begeisterung trägt jedenfalls dazu bei, den Leser in den Bann zu ziehen. Es fühlt sich an, als würde man durch eine riesige Textmetropole mit vielen Haupt- und Nebenstraßen geführt, die reichhaltige Einblicke verschaffen. Der Autor schildert die Architektur wichtiger Gebäude und der Infrastruktur, das hektische Treiben auf Straßen und Plätzen, die Anlage von Parks und Stadtvierteln oder die Spannung zwischen City, Vororten und Natur. Er zitiert nicht nur Fachliteratur, sondern auch Legenden, Kino- und Fernsehfilme, Comics, Romane, Popsongs oder beschreibt Gemälde, die ein Bild der großen Städte zeichnen. Und er macht klar, dass unsere Vergangenheit und Zukunft für ihn unausweichlich an das Schicksal von Metropolen gebunden ist. Er schreibt:
Seit den ersten urbanen Siedlungen in Mesopotamien um 4000 vor Christus fungieren Städte als gigantische Orte des Informationsaustausches. Die dynamische Interaktion zwischen Menschen in einer dicht gepackten Metropole hat Ideen und Techniken, Revolutionen und Innovationen hervorgebracht, die der Geschichte als Treibstoff dienen.
Eine Metropole ist für Wilson eine Art Organismus, der so dicht in sich vernetzt ist, dass er über große Selbstorganisationskräfte verfügt. Metropolen geraten zwar in innere Turbulenzen und in Konflikt mit der Umwelt, sind aber prinzipiell lernfähig und können sich erneuern. Um das zu demonstrieren, behandelt Wilson in 14 Kapiteln jeweils eine oder mehrere Metropolen, die ein bestimmtes Thema der Stadt verkörpern. Es beginnt mit der 7000 Jahre alten sumerischen Stadt Uruk, die das Prinzip der kosmischen Ordnung und des Triumphs über die Natur in die Welt gesetzt habe.
Wo immer erste Städte entstanden, sollte deren Gestaltung das menschliche Handeln mit der Ordnung und der Energie des Universums in Einklang bringen. Frühe chinesische Städte, deren quadratischer Umriss in 9 kleinere Quadrate aufgeteilt war, mit einem Straßenplan, der sich nach den 4 Himmelsrichtungen orientierte, spiegelten die Geometrie des Himmels.
Rom behandelt Wilson als eine Metropole, die sich ein Imperium schafft. Bagdad als Handelszentrum mit großem Basar. Lissabon ist das Beispiel einer Stadt, die sich aufgrund überlegener Kriegsschiffe ein koloniales Handelsmonopol schafft, das auf Mord und Unterdrückung fußt. Lübeck, als zentrale Metropole der Hanse, steht für das Modell eines kriegerischen Städtebündnisses, das Kreuzzüge finanziert und als Handelsmacht aggressiv gen Osten expandiert. Es verkörpert aber, wie Florenz, Venedig oder Mailand, auch den neuen Typ der spezifisch europäischen, bürgerlichen Metropole.
Sie war nicht demokratisch nach heutigem Verständnis, bot aber im Vergleich zu Königreichen und bürokratisch geleiteten chinesischen und japanischen Städten mehr politische Teilnahme und soziale Durchlässigkeit. So klein und verwundbar sie waren, setzten sie doch eine militärische und kommerzielle Revolution in Gang, die den gesamten Planeten erfassen sollte.
Wie resilient und erneuerungsfähig moderne Metropolen sind, demonstriert Wilson unter anderem an Manchester und Chicago, 2 Zentren des ausufernden Industriekapitalismus. Er schildert das Elend der Arbeiterklasse, aber auch, wie sich dort Widerstand und neue Institutionen der Solidarität entwickelten, vom Sportverein bis zur Gewerkschaft. Bei Warschau, das von den Nazis im Zweiten Weltkrieg dem Erdboden gleichgemacht wurde, schildert der Autor detailliert, wie die Stadt mit großer Willenskraft wieder aufgebaut wurde. Aber wie sieht es mit den aktuellen Problemen der Überlastung, Kriminalisierung, den sozialen Konflikten und ökologischen Problemen der urbanen Zentren aus? Wilson schildert, wie Städte ökologischer werden können und inwieweit das von Barcelona bis Mexico City in erstaunlicher Weise bereits geschieht. Seine Hoffnung ist die Netzwerkstadt, die wie Los Angeles aus vielen lokalen Zentren besteht, aus denen heraus vielfältige kulturelle, ökologische und ökonomische Impulse kommen. Sogar Lagos, die rastlos expandierende Riesenstadt im Schwellenland Nigeria, sieht Wilson als Modell für die Zukunft. Denn hier entstehe aus Armut und Chaos Neues.
Lagos ist eine Stadt mit Millionen Unternehmern und tausenden Mikroökonomien, die in den Nischen gedeihen. Überall in der Stadt gehen die Menschen unaufhörlich ihren Geschäften nach, schlagen sich durch, überleben und bilden komplizierte Netzwerke. Zwischen 50% und 70% der Menschen überleben im informellen Sektor, der den mannigfaltigen Bedürfnissen der am schnellsten wachsenden Metropole der Welt zuarbeitet.
Von der Faszination, der Schreibkunst und dem Optimismus des Autors angetrieben, kann man sich fast wie im Rausch durch das Buch tragen lassen. Doch irgendwann fühlt man sich von der Stofffülle und den vielen thematischen Querverweisen auch überrollt. Man sehnt sich nach größerer Systematik und es schießen einem Fragen in den Kopf. Warum schreibt Wilson zwar, dass die Dominanz der Metropolen auf Kosten anderer Städte und der ländlichen Regionen geht, schildert dieses zentrale Spannungsverhältnis aber nicht genauer. Warum verzichtet er nicht nur bei Rom darauf, die innerstädtischen politischen Kämpfe zu schildern, die seine Verfassung beeinflussten? Der Leser sollte sich daher von Wilsons Optimismus und Faszination nicht überwältigen lassen und kritische Distanz wahren. Dann ist das Buch eine lehrreiche Lektüre, die auch den Schattenseiten der Metropolen gerecht wird.
Soweit das Fazit von Martin Hubert. Er besprach Ben Wilson, Metropolen, die Weltgeschichte der Menschheit in Städten, übersetzt von Irmengard Gabler. 592 Seiten sind bei S. Fischer erschienen und kosten 34 Euro. Letztlich war die NSU-Mordserie nur möglich, weil man sich schon 1980 geweigert hatte, aus dem rechten Terror Schlussfolgerungen zu ziehen. Das schreibt der Historiker Uffer Jensen in seinem neuen Buch. Darin beleuchtet er einen antisemitischen Doppelmord, der in der Bundesrepublik lange Zeit ignoriert, heruntergespielt, kleingeredet und verdrängt wurde. Vor allem wurde er nicht als solcher, als antisemitisch motivierter Mord erkannt. Jensen erzählt die Geschichte dieses Verbrechens und seine Folgen. Michael Kuhlmann ist unser Rezensent.
Am Abend des 19. Dezember 1980 tötete ein Neonazi zwei Menschen. Shlomo Levin, den früheren Vorsteher der israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg, und seine Ehefrau Frieda Peschke. Die zweite rechtsextreme Mordtat im Freistaat Bayern innerhalb dreier Monate. Denn gerade Ende September hatte der Bombenanschlag auf das Münchner Oktoberfest für Entsetzen gesorgt, mit 13 Todesopfern und über 200 Verletzten. In beiden Fällen waren die Täter Mitglieder der Wehrsportgruppe Hoffmann, einer rechtsextremistischen Gruppierung, die das Bundesinnenministerium kurz zuvor verboten hatte. Uffe Jensen konstatiert:
Im Erlanger Doppelmord überlagerten sich die schon länger bestehende Schwierigkeit, der NS-Vergangenheit zu gedenken, und die Herausforderung, die aktuelle Bedrohung durch Antisemitismus angemessen wahrzunehmen und mit der überlebenden Gemeinschaft der Juden richtig umzugehen.
Und so wurde der Doppelmord bald schon vergessen. Jensen holt ihn zurück ins Bewusstsein und gibt zu, man könne nicht beweisen, dass Karl-Heinz Hoffmann, der Kopf der Wehrsportgruppe, mehr getan habe, als dem Mörder zu helfen, unterzutauchen und die Tat zu vertuschen. Jensen weist aber nach, dass Hoffmann auf Shlomo Levin bereits 1977 aufmerksam geworden war. Hatte Levin doch als Redner auf einer Kundgebung in Nürnberg Flagge gezeigt.
Wir haben das Fürchten verlernt. Wir wollen mit in die vordersten Reihen gehen, um denen, die die Juden zu Millionen vernichtet haben, die Wahrheit ins Gesicht zu schreien. damit sie nie wieder den Mut, von einer Auschwitz-Lüge zu sprechen, diesen Mut nie wieder haben sollen.
Etwas mehr als 3 Jahre später waren Levin und seine nichtjüdische Ehefrau tot. Polizei und Sicherheitsbehörden allerdings ermittelten nach Jensens Beobachtung lange in einer falschen Richtung. Eine Parallele zu den Fehlern bei der Verfolgung der NSU-Morde 2 Jahrzehnte später. Man erkundete das persönliche Umfeld Levins. Jensen erläutert:
Dabei war offenkundig die Annahme vorherrschend, die Tat hänge in irgendeiner Form mit der jüdischen Herkunft eines der Opfer zusammen. Aber gerade nicht in dem Sinn, dass Levin aufgrund dieser Herkunft ins Visier antisemitischer Täter geraten war. Vielmehr glaubte man, dass an dem Juden irgendetwas so faul sein musste, dass man sich bei der Aufklärungsarbeit auf dessen Umfeld konzentrieren konnte.
Jensen beschreibt in einem historischen Exkurs, wie die bundesdeutsche Gesellschaft nicht nur die Erinnerung an deutsche Menschheitsverbrechen verdrängte, sondern wie sie auch die Gefährlichkeit von Neonazis chronisch unterschätzte.
Die Behörden haben Schwierigkeiten, sich antisemitischen Rechtsterrorismus vorzustellen. Terroristische Gewalt wird am Ende der brutalen 70er Jahre ausschließlich mit der extremen Linken in Verbindung gebracht. Nur wenige politische Entscheidungsträger in der sozialliberalen Bundesregierung oder in einigen SPD-Landtagsfraktionen haben die wachsende Gewaltbereitschaft des rechtsextremistischen Lagers überhaupt registriert.
Zwar habe die Polizeidirektion Erlangen sofort an ein politisches Motiv gedacht. Und das Bundeskriminalamt suchte sich einzuschalten, weil man einen Zusammenhang mit Terrordrohungen der PLO vermutete. Die PLO hatte Mitglieder der Wehrsportgruppe im Libanon militärisch geschult. Aber der Generalbundesanwalt habe diesen Verdacht verneint. Und das bayerische LKA, so Jensen, habe so ausdauernd gemauert, dass das BKA letztlich klein beigab. Die juristische Ahndung des Doppelmordes endete wie das Hornberger Schießen. Der Täter tötete sich 1981 selbst. Eine Mittäterschaft Hoffmanns verneinte 1986 das Landgericht Nürnberg-Fürth. 1982 schon hatte der Bundesgerichtshof befunden, die Wehrsportgruppe möge als terroristische Vereinigung im Libanon aktiv gewesen sein. Sie sei es aber nicht in Deutschland gewesen. An beiden Entscheidungen meldet Jensen Zweifel an.
Der Erlanger Mord wird im Rückblick als eine antisemitische Terrortat erkennbar, was die deutsche Gesellschaft über viele Jahre nicht in der Lage war zu verstehen. Als ungeheure Tat muss das Attentat als solches endlich ernst genommen und angemessen aufgearbeitet werden. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit für die in Vergessenheit geratenen Opfer.
Uffe Jensen hat ein lesenswertes Plädoyer verfasst. Er kann seine Bedenken gegenüber dem Verhalten von Polizei und Justiz ebenso schlüssig untermauern wie seine Kritik am chronischen Verdrängen des Neonazismus und seiner Gefährlichkeit in der bundesdeutschen Gesellschaft. Wohl verschweigt er offenkundige Gegenbeispiele. So wurde etwa im Programm des WDR engagiert vor dem Antisemitismus und vor der Gefährlichkeit Rechtsradikaler gewarnt. Prominent tat das etwa die vielgehörte Jugendsendung Radiothek. Die Radiothek allerdings wurde just Ende 1980 eingestellt, sehr wahrscheinlich auf politischen Druck von rechts der Mitte. Wenn auch nicht wegen ihrer Berichte über junge Neonazis, sondern wegen des Generalvorwurfs chronischer Linkslastigkeit. Und dennoch könnte sich Uffe Jensen in solchen Details wiederum bestätigt fühlen.
Michael Kuhlmann besprach Uffe Jensen, ein antisemitischer Doppelmord, die vergessene Geschichte des Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik. 317 Seiten, Surkamp Verlag, 24 Euro. Philipp Auerbach war in der Nachkriegszeit der vielleicht prominenteste Jude der Bundesrepublik. Ein Mann, der den Holocaust überlebt hatte und nun mit größtem Einsatz für die Belange von NS-Opfern kämpfte, für Entschädigung und Wiedergutmachung. Das kam nicht gut an und wohl auch deshalb wurde er wegen Nichtigkeiten verurteilt. Der Journalist Hans-Hermann Klare hat nun eine Biografie über Auerbach vorgelegt, eine Geschichte über sein Leben, sein Wirken und seinen Suizid. Es ist auch ein Buch über Lücken in der deutschen Erinnerungskultur und den Mythos von der Stunde Null. Matthias Bertsch stellt es vor.
Ein großer, korpulenter Mann mit Anzug, Krawatte, Doppelkinn und Oberlippenbärtchen. Es gibt nicht viele Aufnahmen von Philipp Auerbach im Buch von Hans-Hermann Klare, aber die Fotos, die ihn zeigen, entsprechen so gar nicht dem Bild eines ehemaligen KZ-Häftlings, sondern eher dem eines Schreibtischtäters. Das mag, gemeinsam mit seinem selbstbewussten bis autoritären Auftreten, dazu beigetragen haben, dass viele seine Geschichte, seine Leidensgeschichte nicht sehen wollten. Dass sich der Auschwitz-Überlebende als Staatskommissar für rassisch, religiös und politisch Verfolgte in München lautstark für die Belange der jüdischen DPs, der Displaced Persons, einsetzte, traf in weiten Teilen der Bevölkerung auf Ablehnung, schreibt Klare.
Deutschlands Öffentlichkeit interessierte sich zu jener Zeit vor allem für das Schicksal der Heimatvertriebenen aus den ehemaligen deutschen Gebieten und für die Kriegsgefangenen, die noch in Sibirien festgehalten wurden, während Auerbachs Schützlinge, die DPs, vielen nur als Plage galten. Die Berliner Illustrierte übersetzte DP als Deutschlands Parasiten.
Hans-Hermann Klare hat ein bestens recherchiertes und ungemein spannendes Buch geschrieben, das zu vielfältig ist, als dass es hier angemessen rezensiert werden könnte. Auch die vielen Lebensstationen Auerbachs können nur angerissen werden. 1906 in Hamburg geboren, soll er das Geschäft seines Vaters übernehmen, der mit Chemikalien handelt. Seine Kenntnisse der Chemie verschaffen ihm nach der Machtergreifung der Nazis immer wieder Arbeit. Zunächst in Belgien, wohin er mit seiner Familie flieht, dann nach Kriegsbeginn in französischen Internierungslagern. Und schließlich verdankt er auch sein Überleben in Auschwitz der Tatsache, dass er dort im Desinfektionsbereich gebraucht wird. Er wird in Buchenwald befreit und versucht das damals Unmögliche. Er will nicht emigrieren wie die meisten jüdischen Überlebenden, sondern in Deutschland bleiben und hier jüdisches Leben wieder aufbauen.
Ein Jude zu sein und gleichzeitig ein Deutscher zu sein, war nach der Shoah ein besonders eklatanter Widerspruch. Aber es war gelebter, erfahrener Widerspruch. Diesen Satz des Historikers Sander L. Gilman verkörperte wohl kaum jemand mehr als Philipp Auerbach.
Besonders spannend ist das Buch dort, wo es tiefsitzende Bilder oder Klischees in Frage stellt, wie das von der SS als eine Horde blutrünstiger Sadisten.
Philipp Auerbach traf bei der Arbeit offenbar vor allem die kultivierte Variante dieser am Massenmord nach Dienstplan beteiligten Männer. Über den SS-Untersturmführer Dr. Georg Kunicke, den Wissenschaftler seiner Abteilung, einen Zoologen, schrieb er, dieser sei ein nobler Mann, der mit der Brutalität der SS nichts zu tun hatte. Er behandelte uns immer sehr freundlich, tat für die Häftlinge, was möglich war, und ich bin nicht in der Lage, mir vorzustellen, wie ein Mann von solcher Bildung und Freundlichkeit die Uniform eines Offiziers der SS tragen konnte.
Die historische Wahrheit ist facettenreicher und widersprüchlicher, als es die klare Einteilung in Gut und Böse gern möchte. Das macht auch der Fall von George Patton deutlich. Der gleiche amerikanische Vier-Sterne-General, der im April 1945 Männer und Frauen aus Weimar zwang, sich die Leichenberge im KZ Buchenwald anzusehen, um sie mit dem Schicksal der Opfer zu konfrontieren, notierte wenig später als Militärgouverneur in Bayern in seinem Tagebuch:
»Es bleibt viel zu tun. In erster Linie, weil der typische Vertreter der jüdischen DPs eine Art Untermensch ist, ohne jegliche kulturelle und soziale Bildung unserer Zeit. Ich habe nie eine Gruppe Menschen gesehen, die weniger Intelligenz und Charakter besitzt.«
Auerbachs unermüdlicher Einsatz bei Ämtern und Politikern galt gerade diesen Menschen. Den Holocaust-Überlebenden, die zu Kriegsende in Deutschland gestrandet oder nach dem Krieg dorthin gespült worden waren, weil sie in ihrer alten Heimat erneut angefeindet wurden. Um das ihnen angetane Unrecht ein wenig zu verringern und ihre materielle Situation etwas zu verbessern, legte er sich mit allen an. Auch mit den jüdischen Organisationen in den USA, die Entschädigungsleistungen für sich oder den jüdischen Staat in Palästina reklamierten und kein Interesse an einem jüdischen Leben in Deutschland hatten. In der jüdischen Rundschau schrieb Auerbach im Mai 1946:
Was hat die amerikanische Judenheit getan, um das zu verhindern, was uns geschehen? Ihr habt drüben am Radio gesessen, davon gehört, dass 6 Millionen Juden ihr Leben lassen mussten, habt eine Träne zerdrückt, I'm sorry gesagt und die Musik wieder eingeschaltet.
Der grundsätzliche Konflikt aber war der zwischen Auerbach und der Mehrheit der Deutschen. Er wollte Gerechtigkeit für die jüdischen Opfer, während die Mehrheit nur ihr eigenes Leid sah und Fragen nach ihrer Mitschuld auswich. Auf diesem Fundament kam es im April 1952 zu einem vielbeachteten Gerichtsverfahren gegen den Präsidenten des Landesentschädigungsamtes. Auerbach hatte sich bei der Vergabe von Geldern über Vorschriften und Gesetze hinweggesetzt, aber nicht, wie ihm unterstellt wurde, um sich selbst zu bereichern, sondern, wie er im Prozess immer wieder betonte, um für mehr historische Gerechtigkeit zu sorgen. Die Verhandlung, von Klare fesselnd beschrieben, macht deutlich, warum sein Buch im Untertitel »Eine jüdisch-deutsche Tragödie« heißt.
Dass diese deutschen Richter das Ende des Krieges als Niederlage empfunden hatten, nicht als Befreiung, wie der Angeklagte vor ihnen, konnte man vielleicht verstehen und ihnen kaum entgegenhalten. Dass sie aber unwillig oder unfähig waren, die andere Perspektive in Betracht zu ziehen, sorgte für den Zusammenprall zweier Welten.
Im August 1952 wurde Philipp Auerbach wegen Bestechung und Untreue zu 2,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach dem Urteil, das später zurückgenommen wurde, weil es auf dem Meineid eines Zeugen beruhte, nahm sich Auerbach noch am selben Abend das Leben. Man muss Hans-Hermann Klare dankbar sein, dass er ihn mit seinem Buch der Vergessenheit entrissen hat.
Und das Buch von Hans-Hermann Klare heißt Auerbach, eine jüdisch-deutsche Tragödie oder wie der Antisemitismus den Krieg überlebte. Der Aufbau Verlag hat die 475 Seiten herausgebracht zum Preis von 28 Euro. Matthias Bertsch war unser Rezensent. Und das war Andruck, Ihr Magazin für politische Literatur. Am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.